Oh ja, klar, Körper, Seele in eins, ja. Und mein Herz hüpft auch bei dieser Predigt. Hat mir sehr viel Freude bereitet und ja, seid gespannt, was euch erwartet. Ich weiß nicht, wer von euch Schach spielt, ja. Vielleicht haben wir einige Geschwister, Gäste, Freunde hier, die Schach spielen. Ich nicht, ja. Es ist mir zu viel Logik, geht nicht, ja. Sage ich schon direkt, ja, ich hab's probiert. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Schachzüge man machen kann. Auf jeden Fall weiß ich, dass es ein Strategiespiel ist und die Kunst ist es, nicht nur die eigenen Züge mit Logik auszuführen, sondern auch vorausschauend und sich mit den Konsequenzen der Züge, die man macht, auseinanderzusetzen. Und dann soll man noch den Gegner im Auge behalten und seine Züge ja, berechnen, vorausberechnen, seine Strategie durchschauen, ja, oder schon erahnen, damit man entsprechend gewappnet ist und entsprechend kontern kann. Puh. Ziel ist es auf jeden Fall, den König zu Fall zu bringen und somit schachmatt zu setzen. Und das Spiel erfordert höchste Aufmerksamkeit, höchste Konzentration, logisches Denken. Beim letzten hapert es ein bisschen bei mir. Ja, aber ich weiß Leute, die mich da unterstützen können, kein Thema. Ja, das kommt schon zu meinem Zug im Leben. Und manchmal ist auch unser großer Gott so. Der himmlische Schachmeister kriegt da jetzt von mir mal einen neuen Titel. Bis jetzt war ja vor 2 Jahren immer noch Kasparov im Rennen, so als Schachweltmeister, abgelöst jetzt durch den Norweger Magnus Carlsen. Ja, anscheinend hat er eine bessere Strategie. Aber Gott ist der himmlische Schachmeister unseres Lebens. Er kennt deine, meine Logik, deine, unsere Gedanken, Emotionen, innere Motivationen. Und er kennt jeden Schachzug unseres Lebens. Sprich, ja, unsere Lebenswege, Umwege, Irrwege. Und er führt. Lasst euch mitholen ins Alte Testament, 4. Mose. Und da sind wir wieder beim Volk Israel gelandet. Ja? Auszug aus Ägypten, wow, Freiheit, endlich raus aus der Knechtschaft. Sie hatten viele Hindernisse zu bewältigen. Wir kennen die Geschichte, vieles zu überwinden. Und jetzt lagern sie im Jordantal. Das Ziel greifbar vor Augen. Das gelobte Land, wo Honig fließt und Milch. Sie lagerten so quasi an der Schwelle ihrer Träume und Wünsche. Bald haben wir es geschafft, Leute. Ey, super. Es war hier eine Weichenstellung. Für Gelingen oder Misslingen. Erfolg oder Scheitern. Zukunftsentscheidungen. Was passiert jetzt gerade? Sie lagerten da, weil es war ein reiches Land mit viel Nahrung für Tier und Mensch. Aber da waren ja noch die anderen, ja, die Moabiter. Und das schmeckte dem Moabiterkönig Balak gar nicht. Das geht ja gar nicht. So viele Menschen, was ist mit unseren Ressourcen, unseren Nahrungsressourcen, was ist mit uns? Angst um den eigenen Wohlstand machte sich breit. Angst, wirklich zu sagen, ey, dann nachher holen sie noch die Herrschaft, rauben sie mir noch Land und dann bin ich abgesetzt. Nix. Er hatte wirklich Panik, dieses vor Machtverlust. Balaks Strategie. Leute, er rief die Fürsten heran, die Regierenden, die mit ihm regieren. Da ist einer, den ziehen wir uns jetzt hier zu Gemüte, den holen wir ran. Die Predigt heißt Biliam, Gottes geniale Schachzüge. Bileam ist ein berühmter ausländischer Seher, Wahrsager. Und der Moabiterkönig Balak war der festen Überzeugung, ja, weil er so einen Ruhm hatte oder bekannt war in den Ländern, dass Bileam durch seine Götzendienerei, Wahrsagerei, den Willen der Götter, Geister ja, beeinflussen kann, manipulieren kann. Und so, dass er das Volk der Israeliten verfluchen kann und somit die Macht des Volkes schwächen kann, beziehungsweise ja, es vernichten wird. Das war die Strategie von Balak und das war eine tödliche Strategie dann für Israel, wenn es so gekommen wäre, wie es dann gekommen wäre, wenn. Schachmatt heißt er dann also für Israel. Knockout. Die Fürsten gingen mit ihrem Reichtum dann zu Bileam und unterbreiteten ihm sein Vorhaben. Kam da an, ich stelle mir so eine Karawane vor, ja, bepackt mit Gold, Silber, was weiß ich, was sie alles da hatten, Perlenschmuck, Teppiche, so Orient-like. Und Bileam schaute sich das an und er kam, im ersten Moment kommt er uns doch sehr als ein besonnener und gottesfürchtiger Mann vor. Er ließ sich nicht so von Gold und Silber beeindrucken, auch nicht von dem Anliegen der damaligen Fürsten, sondern er sagt, okay, ich muss erst den Herrn suchen und dann Weisung von ihm bekommen. Bleibt heute Nacht mal hier, ich suche den Herrn und dann morgen werden wir drüber sprechen. Ein Wahrsager, der den Herrn sucht, nun ist für uns ein bisschen tricky, aber ich glaube, weil er mit vielen Geistern, Göttern spricht, hat sich der Herr auch da mal runtergemischt. So ist meine Vorstellung. Ich denke, dass er Antworten auch vom Herrn bekommen hat, die Hand und Fuß gehabt hat. Ja? Und er hat sich damit beschäftigt und Gott war da auch bei ihm und er spricht auch mit ihm. Gott macht da wirklich manchmal keinen Unterschied. Das ist die Gnade unseres Gottes, würde ich mal sagen. Und Gott kommt in der nächtlichen Vision zu ihm und verbietet ihm, geh nicht mit diesem Fürsten, geh nicht zu Balak, nein. Er sagte ausdrücklich, Israel ist gesegnet und darf nicht verflucht werden. Bileam, fluchen ist nicht, never, ever. Und so ist das bis heute. Israel soll nicht verflucht werden. Wer Israel segnet, der ist gesegnet. Und interessant ist es hier, dass dieser Wahrsager, Zauber, Mystiker diesen Rat annimmt. Er schickte diese Fürsten wieder nach Hause zu Balak. Das konnte er natürlich gar nicht ab. Ja, nee, die Entscheidung kann ich nicht akzeptieren. Was machte er? Er schickte eine weitere Delegation von hochrangigeren Fürsten zu Bileam. Ich stelle mir das jetzt mal im Schachspiel vor. Zuerst sind die Bauern gegangen, die kamen zurück. Und jetzt schickte halt vielleicht die Läufer und die Springer. Mit noch mehr Kostbarkeiten, mit noch mehr Prunk, ja, mit noch mehr Glitzer und Glamour. Und obwohl vorher Gott schon ganz klar gesagt hat, Bileam, nein, ja, du gehst nicht mit, fragte Bileam ihn erneut um seine Meinung. Wenn der allmächtige Gott sagt, nein, wer sind wir, wer ist Bileam? Und versucht, den göttlichen Anweisungen zu widersprechen. Gott ist doch kein Fähnchen im Wind, das sich so hin und her dreht. Bileam ist zwiegespalten. Innerlich ist er hin und her gerissen. Irgendwo will er den Anweisungen Gottes folgen, vielleicht auch Gottes Prophet sein? Und gleichzeitig tut sich in seinem Herzen auf, ja, dem Mammon zu dienen, Gold und Silber. Und das hat Gott gesehen. Gott wusste es schon längst. Dass Biliam eigentlich am liebsten mit den Fürsten schon mitgegangen wäre. Und Gott lässt es zu. Gott lässt es zu, weil der Mensch einen freien Willen beim Gott hat. Biliam wusste, dass der Wille Gottes Nein hieß. Aber Gott sah die innere Motivation von Biliam. Er sah sein zwiegespaltenes Herz. Denn Biliam wollte die Ehre und den Ruhm für sich. Er wollte es Gott nicht überlassen. Und das war die Schwachstelle von Biliam. Eigene Ehre haben zu wollen. Er wäre dann, der große Prophet. Wenn auch ein Falscher. Das war ihm egal. Ich glaube, mit dem Schritt, mit dem Gedanken, mit der inneren Motivation war ihm nicht klar, welche Konsequenzen auf ihn warteten. Er überlegte seinen Schachzug nicht komplett. Hauptsache diese Ehre. Und er wäre es dann, der Gottes Volk verflucht hat. Er wäre es gewesen, er allein, der die Götter und Geister bewegt haben, hat, dieses Volk zu schwächen, dass man es übermannen kann. Er hat es dann im Endeffekt vernichtet. Was für ein Ruhm. Was für eine Ehre. Welche Huldigungen hätten ihm da wohl angestanden? Und dieser Gedanke, diese Emotion, diese Motivation machte immer mehr Raum im Herzen Biliams. Biliam gibt der Sünde Raum. Und Gott schweigt dazu. Wenn Gott nichts mehr konkret dazu sagt, Leute, dann wird es gefährlich und tragisch. Wenn Gott da schweigt, dann hat man es selbst zu verantworten. Wer mit Sünde spielt, der kommt an Grenzen, wo Gott nichts mehr sagt. Manchmal schwierig. Das ist wie vielleicht ein kleines Kind. Kennen wir vielleicht, die Kinder haben. Und Mama, ich will aber gerne. Nein, du gehst nicht. Mama, ich will aber. Nein, du gehst nicht. Weil die Mutter oder der Vater die Konsequenzen sehen, wenn das Kind vielleicht irgendwo hingeht, wo es nicht gut für es ist. Und je nachdem, irgendwann sagt man vielleicht nichts mehr und sagt, okay, dann geh, dann musst du die Suppe selber auslöffeln. Kennen wir. Also ich habe es oft früher praktiziert. Die Suppe muss ich öfters selber auslöffeln. Ist manchmal sehr schmerzhaft. Autsch. Und trotzdem sehen wir hier die Gnade unseres Gottes. Er sagte, okay, Biliam, wenn du unbedingt willst, dann geh. Weil verhindern wollte er es ja nicht. Er sah, dass der Entschluss von Biliam feststeht. Und Gott trug ihm aber auf zu sagen, okay, wenn du gehst, dann sag das nur, was ich dir auftrage und tu nur das, was ich dir zu tun gebiete. Das war für Biliam ein cooler Kompromiss. Er sagte, jupp, gut. Und so beschritt er seinen Irrweg. Er sattelte seine Eselin, ja, und ritt, begleitet von zwei Helfern, Knechte, wie auch immer, den Weg. Und unterwegs geschah etwas Unerwartetes. Die Eselin wich dreimal einem Hindernis aus. Einmal lief sie auf das Feld, einmal bockte sie ja in der Enge. Und einmal war es so eng, so eine Sackgasse, wo sie sich wirklich an die Wand des Berges drückte. Biliams Fuß wurde noch eingeklemmt und niederfiel. Und Biliam wurde immer wütender. Er wollte doch zu Balak, er wollte doch zu seinem Ruhm und seiner Ehre. Und jetzt seine Eselin bockt da, das störrische Vieh. Er wurde aggressiv, wütend und schlug es dreimal. Dreimal wich sie aus, dreimal wurde sie geschlagen. Drei göttliche Zahl, nur mal am Rande bemerkt. Er war so in Rage über das Tier, am liebsten hätte es gekillt, ja, getötet. Wenn er ein Schwert gehabt hätte, sagte er selber, würde ich dich töten, Eselin. Aber was tat die Eselin? Die Eselin hatte das Hindernis erkannt. Die Eselin sah vor ihr den Engel des Herrn stehen mit einem Schwert in der Hand. Sie war nicht verblendet. Sie war nicht blind wie Biliam. Sie hatte den geistlichen Durchblick. Ein cooler Schachzug von unserem Herrn, ja. Und wer meint, Esel wären dumm, weil er schon mal gesagt hat, bist doof wie ein Esel, der muss da sich leider revidieren. Esel sind clevere Tiere, sie sind treu, sie sind demütig, ja, sie sind mal störrisch. Aber meistens dann, wenn ihnen was nicht passt, wo sie was ahnen, was nicht okay ist. Ja? Und sie können Lasten tragen, ja, und auch gute Schläge abhalten. Das sind Esel. Der Herr ritt selber auf einen Esel in Jerusalem ein. Sie erkannte also den Engel des Herrn, der Jesus persönlich war. Und dass es Jesus war, erkennt man daran, dass er ein Schwert hat. Und das Schwert ist das Wort Gottes. Und in Offenbarung 1,16, werft mal gerade den Bibelvers an die Wand, ja, ist in der Offenbarung, und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Da wird unser Herr beschrieben. In 2,16 wiederholt es sich wieder in der Offenbarung. Wieder. Tu Buße, das ist Pergamon, ja, die Gemeinde Pergamon. Sonst komme ich rasch über dich und werde sie gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Da wird Pergamon zur Buße aufgerufen, ja, weil sie sich halt den Lehren Biliams verschrieben hatte. Also der Herr ist es persönlich, der da im Weg stand. Und die Eselin sah es. Ja. Vielleicht spürte auch die Eselin, dass Gefahr für Biliam drohte. Ja. Und sie erlebte den Konflikt. Die Eselin stand zwischen zwei Herren. Sie erkannte den Engel des Herrn, die höchste allmächtige Macht, und gleichzeitig erlebte sie den irdischen Besitzer in seiner Macht mit den Schlägen. Vielleicht spiegelt sie auch den Zwiespalt von Biliam wider. Dieser ist auch zwischen zwei Mächte geraten. Zwischen den Willen des Gottes und dem des Balaks, König des Landes, Fürst der Welt, Fragezeichen, ein Synonym für den Fürst der Welt. Die Eselin hatte den geistigen Durchblick. Sie beugte sich beim letzten Ausweichversuch. Sie sagt, jetzt geht es nicht mehr, ich muss mich beugen vor Jesus. Biliam war blind, wütend und aggressiv. Es dämmerte ihm noch gar nicht, was da passiert. Wenn man so lange ein Tier hat, und das hat immer Gehorsam geboten, es hat nie sich gewehrt, immer das gemacht, was der Besitzer macht. Und auf einmal wird es anders, da muss man sich doch fragen, ey, was ist denn mit dem Esel los? Nein, hat er nicht gemacht. Und da kommt ein super Schachzug Gottes wieder zum Vorschein. Er gibt dem Esel die menschliche Stimme und der Esel spricht mit Biliam. Hammer. Stell dir mal vor, dein Hund sagt morgen, hi, guten Morgen. Was ist los? Ey, dann würde ich mich fragen, pass mal auf, ey, das ist jetzt hier ganz tricky, ganz gefährlich. Weil nach meinem Erachtens kommt, oder was ich jetzt weiß, kommt es nur zweimal vor in der Bibel, dass Tiere sprechen. Einmal die Schlange im Paradies, durch den Teufel involviert. Und hier der Esel, durch Gottes Stimme involviert. Beide können es machen. Wer spricht jetzt zu dir? Das ist die Kunst. Dafür braucht man geistlichen Durchblick. Und er fragt, die Esel fragt ihn, hey, was machst du mit mir? Habe ich dir nicht immer treu gedient? Und dann kommt Biliam langsam zum Nachdenken und dann öffnet der Herr ihm die Augen. Und er bekam den geistlichen Durchblick. Und er sah, wer den Weg versperrt. Das war der Herr, persönlich Jesus. In 4. Mose 22, 31 bis 34 haben wir diese Passage und die möchte ich gerne vorlesen. Da enthüllte der Herr dem Biliam die Augen und er sah den Engel des Herrn im Weg stehen und das gezückte Schwert in seiner Hand. Da verneigte er sich und warf sich auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir nun dreimal ausgewichen. Und wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Da sprach Biliam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt. Denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegenstandest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich wieder umkehren. Hört sich im ersten Moment sehr echt an. Ich habe gesündigt. Aber irgendwie ist es dreist. Er wusste doch von Anfang an, dass Gott es nicht wollte. Er hat dadurch, dass er sich mit der Sünde eingelassen hat, seine Blindheit, seine geistige Blindheit hervorgerufen und konnte da den Engel des Herrn nicht erkennen. Das stimmt, ich wusste nicht, dass du es bist. Ja? Aber nun, wenn es dir nicht gefällt oder wenn es vor deinen Augen nicht recht ist, will ich wieder umkehren. Haha. Auch hier ist keine Echtheit. Ich spüre sie nicht. Wenn Gott sagt, dein Weg ist verkehrt in meinen Augen, das ist Klarheit, Wahrheit Gottes. Und Gott wurde zornig darüber, sodass er ihn umbringen wollte. Die Eselin hat ihn quasi gerettet. Tiere machen manchmal sowas, die haben ein ganz feines Gespür. Gott ließ ihn gehen, Jesus ließ ihn gehen und das Herz, das Balak schon längst gehörte und seinem Vorhaben, nahm seinen Lauf. Und obwohl Gott ihn in die Enge getrieben hat, in die Klemme gesteckt hat, ihm nochmal offenbart hat, ja, hey, das ist der Weg, der ins Verderben führt, geh nicht, mach das. Frage an uns, wie ist das bei uns manchmal? Erkennen wir immer die Warnsignale, die uns von unserem eingeschlagenen Weg abhalten wollen? Sind wir nicht manchmal auch ein bisschen wie Biliam geistig blind und oder wollen sie nicht wahrnehmen, diese Warnsignale, ignorieren sie? Oder wir machen uns über die Konsequenzen, die daraus folgen, erst gar nicht bewusst. Ja, das sind wir Menschen. Ja, so sind wir auch einmal. Und brauchen wir da nicht manchmal einen Engel, der sagt, stopp, stopp, der uns zuruft, stopp. Einen heilbringenden Widersacher sozusagen, der uns korrigieren möchte. Und manche Menschen, die dieses Stopp vielleicht hören, mal egal wie der Widersacher, in welcher Form er aussieht, reagieren dann nervös, werden zornig, aggressiv und schlagen mit Worten um sich, wenn sie auf bestimmte Dinge aufmerksam gemacht werden. Sie wollen nicht hören, verteidigen sich oder spinst. Egal, welche Worte dann aus unserem Mund kommen, wir kennen sie alle. Und so sind wir manchmal auch geistlich blind. Und wir brauchen dann Hilfe und Korrektur. Und wenn es sein muss, in Form von einem Esel. Und haben wir nicht auch manchmal einen Konflikt in unserem Inneren zwischen unseren vielleicht engstirnigen und kurzsichtigen Plänen, wie beim Schachspiel? Ich sehe nur meins, sehe aber nicht, was da für ein Zug kommt, und ich bin dann ganz schnell schachmatt gesetzt, weil ich den Gegner auch nicht verstehe. Mein Plan und Gottes heilvollem Widerstand. Manchmal wissen wir auch oder spüren ganz genau, was wir zu tun und zu lassen haben. Doch innerlich kämpft da irgendwas in einem. Ja? Wir werden trotz Belehrung vielleicht dieser besseren Einsicht nicht von unserem Weg abgehen, so wie Biliam. Der Engel des Herrn leistet manchmal auch in unserem Herzen hartnäckigen Widerstand. Nicht, weil er uns als Feind sieht, niemals, sondern weil er uns von unseren Irrwegen oder Sackgassen bewahren will. Ich erzähle euch mal ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich war anderthalb Jahre bekehrt, konnte gerade so gut die Stimme des Herrn hören, fing so an, in den Geistesgaben zu leben. Und mein tiefer Wunsch war einfach, ich wollte einen Partner an meiner Seite haben. Und Gott hat mir das auch versprochen, ich wusste es. Gott hat mir versprochen, du kriegst irgendwann nochmal einen neuen Partner. Er hat mir aber nicht gesagt, wie viele Jahre ich noch warten muss oder so. Ja, aber ich wusste es. Und dann hält man hier und da die Augen offen. Und auf einer Party, wo ich eingeladen war, habe ich einen Schulkamerad von früher getroffen. Der war auch geschieden. Und wir haben uns total gut verstanden. Ich habe seine Geschichte gehört, er hat meine Geschichte gehört und dann haben wir noch über Schulsachen erzählt von früher, wie es halt so ist, wenn man sich trifft, nach langer Zeit. Und wir haben uns öfters verabredet, zum Essen, im Kino gefahren, aber innerlich war ich immer so nervös. Ich war so komisch drauf, also jetzt nicht so verlöst, Schmetterlinge im Bauch. Irgendwie war ich unruhig. Und ich wusste intuitiv, ich weiß nicht, ob das hier richtig ist, was ich mache. Ja? Der war früher so ein kleiner Filou, so ein kleiner Casanova. Ja, also war schon so ein bisschen Frauenliebling. Das wusste ich auch, habe das ja früher mitbekommen. Und auf der anderen Seite hat es mich geehrt, dass sie sich für mich interessierte. Das ging so 2-3 Wochen, 3-4 Mal gesehen, getroffen, und ich habe dann meinen Mut zusammengefasst und habe den Herrn gefragt. Ich hatte total Angst, was der Herr sagt, ja. Aber ich habe gedacht, nee, irgendwie muss ich den Herrn fragen. Ich habe mein Leben Herrn gegeben, ich will wissen, was der dazu meint, und ich habe nichts gehört.
Oh, nur Entspannung, ne? Wenn der Herr nichts sagt, dann kannst du ja mal weitergehen.
Ich habe mich abends fertig gemacht, wir waren zusammen eingeladen auf eine Feier und total gut drauf, ach ja, supi, bisschen abfeiern. Und ich setze mich ins Auto, fahre Richtung Andernach, und dann höre ich ein lautes Nein. Ich wusste sofort, wer gesprochen hat. Das war dieses Nein, das ich von meinem Vater kannte. Dieses absolute, wenn dein Vater Nein gesagt hat und den bestimmten Blick drauf gehabt hat und noch eine Handbewegung, wusste ich so, Iris, jetzt hast du die Klappe zu halten, jetzt geht nichts mehr. Und dieses Nein war bei mir. Ich fuhr trotzdem hin. Wir gingen zu dieser Party, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ist so, als ob mir die Augen geöffnet. Ich war früher auch eine kleine Partymaus, habe immer gut abgefeiert, gar kein Thema, ich feiere gerne. Aber ich habe gesagt, da gehörst du nicht mehr hin. Weil ich war in einem Veränderungsprozess. Ich war auch noch nicht standhaft als Christin. War ich noch nicht mit 1,5 Jahren, war noch ein Baby. Ich habe mich zurückgehalten und war natürlich nicht so drauf wie immer. Das hat dem jungen Mann dann auch nicht so gepasst, weil ich war dann boring, also langweilig. Und langweilig geht ja nicht auf so einer Feier. Und ich bin früher nach Hause gefahren, habe tierisch geweint und habe gesagt, okay, das war ein innerer Kampf in mir. Ja? Okay, du hast Nein gesagt, ich kenne dieses Nein. Ich habe auch dann mit meinem Mentor gesprochen, Ralf Rindler war zu der Zeit. Ich sage, Ralf, so und so und so. Und er sagte, lass es sein, Iris. Und in dieser Nacht hat Gott mir eine Vision geschenkt. Das war das erste Mal, dass ich eine Vision gesehen habe von Gott. Und das war keine nette Vision. Ja, ich war nachher fix und fertig, ich hatte Angst. Ja, nicht, dass Gott Angst macht, aber ich glaube, das war einfach so eine richtige Warnbotschaft. Dazu erzählen wird jetzt ein bisschen weiter ausführen. Auf jeden Fall kennen wir diese Kämpfe innerlich. Die Entscheidung, die man trifft, da ist es gut gegangen. Ja? Aber ich habe auch schon mal Entscheidungen getroffen, die daneben gegangen sind. Die musste ich dann auslöffeln. Aber zurück zu unserer Geschichte, Biliam. Biliam ging dann zu Balak und ja, der war natürlich hoch erfreut. Super, ja, jetzt kannst du die Israeliten verfluchen. Und er ging mit ihnen zu den Baalstätten, zuerst an eine, wo sie Opferfleisch haben. Denn das Opferfleisch hat er Biliam auch noch gegeben, der aß das auch. Und das ist ja Gott ein Gräuel, das geht ja gar nicht. Also man sieht, Biliam ist nicht auf der Seite Gottes. Dann gingen sie weiter, insgesamt auch wieder dreimal an verschiedenen Baalsorten, wo er den Überblick gehabt hat über das israelische Volk. Sollte dort das Volk verfluchen, suchte Gott. Gott sprach dann, du sagst das, was ich sage. Und er öffnete seinen Mund und es kam Segen raus, statt Fluch. Segen raus. Das erste Mal, Balak war sauer. Das zweite Mal an einem anderen Ort. Hey, was machst du da, Biliam? Hör mal, bist du noch ganz pur? Du sollst hier verfluchen. Ja? Dafür bist du engagiert. Und das dritte Mal. Und da war jetzt der Ofen aus. Balak führte Biliam drei verschiedene Orte. Und das erinnert mich an Jesus' Versuchen in der Wüste. Der Teufel führte ihn auch an drei verschiedenen Orten. Drei verschiedene Situationen, wo er seinem Vater abtrünnig werden sollte. Vor dem Teufel auf die Knie fallen sollte. Und die vierte, der vierte Spruch, Segensspruch, den Biliam machte, er guckte vorher in die Wüste. Das war für mich auch sehr interessant, ja, wo eigentlich nichts ist. Und da kam der Geist Gottes auf ihn. Unser guter Heiliger Geist kam auf ihn und gab ihm die Offenbarung. Ja, es gab ihr eine Offenbarung, dass aus diesem Volk, aus dem israelitischen Volk, der Heilsbringer kommt. Ein Stern wird aufgehen, ja, der uns Heil bringt, der das moabitische Volk auch in die Knie zwingt. Ja, Vorausschau auf Jesus, kann auch sein, dass König David da in dem Moment ad hoc gemeint ist, der das dann kriegsmäßig vernichtete, aber ich sehe eins weiter, Jesus. Er kriegt eine Offenbarung, ein Mystiker, ein Zauberer, ein Wahrsager. Das heißt aber nicht, dass Biliam mit dem Geist Gottes erfüllt ist, wie Propheten, die wirklich Gottes Gerechtigkeit proklamieren, die das Volk zur Buße führen wollen, die das Volk heiligen wollen, die das Volk aufarbeiten und trösten wollen. Nein, es war nur ein kurzer Connecting Point mit dem Heiligen Geist. Nur für die Offenbarung. Also Gott benutzt jeden, nicht nur sein Volk, um seine Wahrheit, seine Ziele zu vervollständigen. Gott hat sich dazu entschieden, das Volk Israel zu segnen und nicht zu fluchen. Und das haben wir Deutschen auch schon mal gespürt. Ja, im Zweiten Weltkrieg, wir kennen diese schreckliche Geschichte unseres Landes, dass wir das Volk Israel sehr malträtiert haben. Wer Israel segnet, der ist gesegnet und wer flucht, der ist verflucht. Und Deutschland musste es nach dem Krieg ganz bezahlen. Ja. erstmal durch die hohen Reparationskosten, was auch richtig ist, Buße tun, ja, und das Land war geteilt. Wir mussten einen Teil von unserem Land abgeben. Das war auch eine Konsequenz davon. Aber Gott ist gnädig und gerecht. Ja. Er hat gesehen, wie unser Herz sich gewandelt hat, wie wir diese Buße taten als Land. Und Wirtschaft blühte wieder auf. 30 Jahre vereintes Deutschland, das ist doch schon mal was. Preis den Herrn. So. Was machen wir jetzt mit der Geschichte, dieser Wahrheit der Bibel? Das ist ja nicht eine Geschichte, das ist ja wirklich wahr. Ja, und wer heute sagte, Gott hat nie durch einen Esel gesprochen, dann sage ich doch, wenn da drin steht, gibt es das. Ja, vielleicht erleben wir es auch nochmal so. Gott, der Allmächtige, begegnete Bileam in seiner Trinität dreimal göttlich. Deswegen drei ist göttliche Zahl. Einmal der Herr persönlich, der ihm ganz klar die Anweisung gibt, nein. Dann durch Jesus Christus als den Engel des Herrn. Und schließlich durch den Heiligen Geist der Offenbarung, was das Volk Israel ist, beziehungsweise dass da der Retter hervorkommt. Bileam hätte einfach verstehen müssen, mit wem er es zu tun hat. Bileam hätte sehen müssen, spätestens bei der Offenbarung, jetzt kleine Brötchen backen. Tat er nicht. Balak war tierisch sauer auf ihn und die Wege trennten sich. Aber da ist noch was passiert in dieser Zwischenzeit. Gab Bileam dem Balak den heimtückischen Rat, ja, das Volk Israel zu verführen, es zur Untreue zu seinem Gott anzuleiten, indem es dann halt die Baalsgötter Moabs anbetete. Und auch, also der Baal des Peons, das ist so ein ganz hoher Götze gewesen für die Moabiter. Und ja, sexuelle Unmoral. Ja, Bileam sagte Balak, hey, schick doch die tollen Frauen zu ihnen, die total schick sind. Ja, und Gott hat den Israeliten ja eine Mischehe verboten damals. Und das war so ein richtig fieser Schachzug von Bileam. Und so kam er doch zu seinem Pseudo-Ruhm, wenn nicht ganz super offiziell auf der Bühne, aber er kam zu seinem Pseudo-Ruhm und zu seiner Pseudo-Ehre. Und ich glaube, er hat auch genug Finanzen mitbekommen von Gold und Silber. Und dann ist er abgezwitschert. Aber den letzten Schachzug, das letzte Wort hat immer Gott. Weil Bileam das Volk Gottes durch diesen gemeinen Rat verführte, er war dafür verantwortlich, er hat es inszeniert, er hat diesen Zug gesetzt, wurde er später in 4. Mose 31,8, können wir es nachlesen, durch das Schwert der Israeliten getötet. Sie töteten auch die Könige der Midianiter zusätzlich zu den von ihren Erschlagenen, nämlich Evi, Rekem, Zur, Hur, Reba, 5 Könige der Midianiter, auch Bileam, den Sohn Beors, brachten sie mit dem Schwert um. Schachmatt, unser König bleibt dir. Bileam, ein Mann, der Gottes Stimme hören konnte, sich aber aus Eigennutz der Feinde Gottes verschrieben hatte. Und somit wurde er selber Feind des Volkes Gottes und starb auch als Feind Gottes. Schrecklich. Aber das wollte Gott alles verhindern. Als er Bileam gebot, nicht zu Balak zu gehen. Gott wusste es von Anfang an, was da passierte. Und er war daran interessiert, Bileam auf den richtigen Weg zu bringen und ihn nicht schachmatt zu setzen. Er starb. Schachmatt gilt dem Feind Aber Biliam musste sein Leben opfern. So ein bisschen wie bei Judas von Iskariot. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir lernen, dass Gott immer für uns ist. Dass seine Gnade größer ist. Wenn wir was vergeigen oder wissen, wir haben es verbasselt, ja, unser Eigennutz war vielleicht mal stärker und wir tun Buße, es hat gar kein Thema für unseren großen Gott. Denn er liebt uns so sehr. Wir gehören zu seinem Volk. Wir sind Gesegnete und wir sind dafür gesetzt, Segen zu verbreiten und auch ein Segen zu sein. Und Gott kennt unsere Schwachstellen. Er weiß, wie wir sind. Und trotzdem, seine Liebe ist einfach größer und das macht unseren Gott so genial, unseren guten Vater im Himmel. Und welche Erkenntnisse ziehen wir daraus? Ich habe mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Okay, kann man ein bisschen größer machen? Nee, ne? Okay. Welche Erkenntnisse ziehen wir aus dieser Geschichte, Bibelwahrheit? Eine Gefährdung kommt in erster Linie aus unseren inneren Einstellungen heraus. Deshalb prüfe dein Herz. Mit welcher Stimme Begierde ringst du in deinem Herzen? Führt es dich auf Abwege? Zweitens, Versuchungen. Wie anfällig sind wir manchmal? Lassen wir uns vom Geist Gottes zeigen, wie anfällig wir sind? Und das kann man einfach fragen, Herr, was ist da vielleicht noch drin, ja, damit ich widerstehen kann, ja, dass ich meinen Weg mit Gott geradeaus gehen kann, auch wenn es mal kurz eng wird. Ja, Gott hilft uns raus. Gott lässt den Menschen ziehen, wohin er will, aber er lässt ihn nicht ungewarnt ins Verderben ziehen. Er stellt sich den Menschen in den Weg, aber der Mensch entscheidet, welchen Weg er gehen will. Gott segnet sein Volk. Und da steht in Römer 8, 31, wer für uns ist, wer kann da gegen uns sein? Ja, wir sind Sünder. Ja, wir machen manchmal falsch. Ja, wir gehen noch mal gegen den Willen Gottes. Aber er ist gnädig und gerecht. Weil er will uns segnen. Er ist nicht gegen uns. Und eins ist, wenn Gott dir klare Anweisungen gibt, dann befolge sie auch, setze in die Tat um. Gehe keine faulen Kompromisse ein. Ein Ja soll ein Ja bleiben und ein Nein. Und Gehorsam ist besser als Opfer, weil Biliam hat auf den Anhöhen des Baals Altäre gebaut und geopfert und hat gesagt, oh, ich habe doch für dich geopfert. Ja, als ob ein Opfer das Tun wegmachen kann, nicht in Gottes Augen. Bei schwierigen Entscheidungen kontaktiere Menschen, Leiter, die den geistlichen Durchblick haben. Gott wird dir den entsprechenden Esel geben, in Anführungszeichen, der mit dir gemeinsam diese Last trägt. Du brauchst es nicht alleine zu tragen. Ja, wir sind eine riesengroße Familie und das ist gut so. Ja. Es sind Menschen da, die jetzt schon mal durchgemacht haben, die was durchgestanden haben oder die auch mal gefallen sind, wieder aufgestanden sind. Und das ist das Schöne daran, Vergebung und Neuanfang. Und Gott sagt auch immer für Jesus, heute ist der Tag, an dem dir Heil geschieht. Heute, nicht morgen, gestern, heute. Als er zu Zachäus sagte, Mensch, heute ist deinem Heil oder wird deinem Haus Heil widerfahren, ja, hat er gesagt, komm runter, ab, wir gehen ins Haus. Und er sagte uns zu uns heute genauso, heute ist der Tag. Und wenn diese Predigt in dir irgendwas zum angestochen hat, und er sagt, okay, da muss ich noch ein bisschen Korrektur haben oder ich möchte gerne, dass Gott mich da stärkt oder dass er mir bestimmte Sachen offenbart. So wird er es heute tun, weil er dich liebt, weil er dir eine Starthilfe geben will, weil er will, dass du auf einem guten Weg mit ihm bist. Und er treibt dich nicht in den Irrweg, er treibt dich nicht in eine Sackgasse. Und liebes Lobpreisteam, können wir ein paar Minuten nochmal ein Lied haben? Martina, geht das? Ja? Mir hat das letzte Lied gut gefallen, also wenn ich einen Wunsch äußern darf, aber du bist die Leitung, du bestimmst. Ja? Oder habt ihr einen anders geplant? Bin ich jetzt so? War das zum Abschluss? Okay. Ja, das ist meine Spontanität, Detlef. Aber ihr seid ja super, ihr könnt das doch. Vielleicht eine Kurzfassung oder so. Ich weiß jetzt, mach du, besprech das mit deinem Team. Ja. Wir nutzen jetzt die Zeit. Ja, wir können keinen Gebetsaufruf machen, sonst hätte ich ihn vielleicht heute gemacht. Ja, aber durch diese Maskeraden dürfen wir nicht. Wir nutzen jetzt die Zeit. Wir haben gesagt, Heiliger Geist, komm rein, brech Mauern ein. Wir nutzen jetzt die Zeit, um mit unserem Gott in Verbindung zu treten. Er ist hier. Ja? Wo brauchst du ihn? Bei Entscheidungen? Da stehst du auch an der Schwelle, ja, zu deinen Träumen, Wünschen, Beruf, irgendwas Neues. Jesus, wir laden dich ein. Wir laden dich ein, komm. Hilf uns. Du hast den globalen Überblick über unser Leben. Du kennst jeden Stein, der vielleicht auf dem Weg ist und uns piesacken will. Wir wollen ein heiliges, reiniges Volk sein, das dir dient. Dir zur Ehre, Herr. Deine Gerechtigkeit. Und du wirst uns segnen. Und wir werden ein Teil davon sein. Wir werden nicht zu kurz kommen, Herr. Du wirst uns segnen. Du führst uns in unsere Berufung rein. Und nichts kann uns das rauben, weil du es gesetzt hast, Herr. Keiner kann uns widerstehen, außer du. Wir brauchen dich, Jesus. Komm, Geist Gottes. Halleluja. Thank you.